Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Donnerstag, der 7. Juli 2022 und es ist die vorletzte Ausgabe vor der Sommerpause und viele Leute fragen mich in diesen Tagen, hey, Schröder, Junge, was los mit dir? Warum betonst du die Sommerpause so? Kein Bock mehr zu arbeiten oder was? Wirst du faul? Ha? Was ist los? Und ich sag's mal so, ich freue mich deshalb so auf die Sommerpause, weil ich Großes vorhabe. Und das schaffe ich einfach nicht, wenn ich jeden Tag einen Podcast machen muss. Ich habe Großes vor. Soll ich euch sagen, was? Ich möchte im Lauf der Sommerpause einen Vortrag vorbereiten, den ich an der Humboldt-Uni in Berlin halten möchte. Und meine These wird sein, dass es nur ein einziges Geschlecht gibt, und zwar den Mann. Und dass alles andere, wie schon die Bibel zeigt, aus der Rippe des Mannes hervorgeht. Also, ne, dass es keine Frauen gibt, also dass es sie schon gibt, aber dass sie halt ein Problem haben, einfach nur, weil sie Frauen sind, und dass Transmenschen, Transgedöns, diverse, also das ganze Zeug dazwischen sowieso eigentlich auch nichts wert ist, dass man es auch nicht braucht. Also sowas. Ne? Da würde ich gerne mal wirklich ans Eingemachte gehen, da würde ich gerne ein bisschen recherchieren, da würde ich gerne ein bisschen Zeit haben, auch mal keine Bücher lesen, sondern einfach ein paar Weltartikel lesen und die Kommentarbereiche der Welt auswendig lernen, und daraus baue ich mir dann einen Vortrag zusammen und den halte ich dann bei der nächsten Lange Nacht der Wissenschaften an der Humboldt-Uni. Und wenn ich dann ausgeladen werde, weil alle Angst vor mir haben, dann werde ich den auf YouTube veröffentlichen, werde sagen, dass ich gecancelt worden bin, dass Cancel Culture das Allerschlimmste ist, während gleichzeitig 200.000 Leute meinen Vortrag auf YouTube angucken. Und trotzdem finde ich dann, dass ich meine Meinung nirgends sagen darf. Das ist mein Plan für den Sommer. Und deshalb freue ich mich so auf die Sommerpause. Also nicht, weil ich faul bin oder weil ich nicht arbeiten will, sondern weil ich einmal was anderes vorhabe, als dieses jeden Morgen hier stattfindende oberflächliche Geschwätz über das, was irgendwelche Politiker gerade rausposaunen. Dann gucken wir uns nur mal gestern an. Gestern im Deutschen Bundestag hat eine Regierungsbefragung stattgefunden. Da mussten zahlreiche Kabinettsmitglieder sich den Fragen der Opposition stellen. Unter anderem saß auch Olaf Scholz auf dem heißen Stuhl. Ein Einwand aus den Reihen der AfD: Man solle für niedrigere Energiepreise, muss es übrigens heißen. Seht ihr, ich sollte Vorträge schreiben und nicht mehr einfach frei vor mich hin plappern, weil ich sowieso nicht kann. Noch einen Grund mehr, eine große Karriere an der Humboldt-Uni in Berlin zu machen. Auf jeden Fall, einen Einwand aus den Reihen der AfD: Man solle für niedrige Energiepreise. Hallo! Zeit für die Sommerpause! Er kriegt nicht mehr zwei Worte hintereinander gerade raus, ohne sie zu verhaspeln. Weg mit ihm! Setz doch gleich, Carlo von Tiedemann hierhin, um mal einen anderen zu nennen und nicht immer auf Bernhard Brink von Antenne Brandenburg rumzuhacken. So, also auf jeden Fall der Einwand aus den Reihen der AfD, man solle für niedrigere Energiepreise doch mal lieber die Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb nehmen, beantwortete Schlumpfi Olaf Scholz dann so.
Ich halte fest, die AfD ist nicht nur eine rechtspopulistische Partei, sondern auch die Partei Russlands. Und das sollten alle zur Kenntnis nehmen.
Hallo, als SPD-Kanzler mit Gerhard Schröder in den eigenen Reihen zu sagen, eine andere Partei sei die Partei Russlands, muss ich sagen, das ist Chuzpe, wie wir gebildeten Menschen mit pseudo-akademischem Hintergrund sagen. Das ist schon mutig. Naja gut, man muss natürlich sagen, die AfD ist tatsächlich die Partei Russlands. So Unrecht hat er damit nicht. Und so sehr wie die AfD Partei Russlands ist, war es auch Gerhard Schröder in seinen schlimmsten Zeiten nicht. André Melnik würde das wahrscheinlich kritisch hinterfragen, dass nur die AfD die Partei Russlands ist. Aber hey, wer ist André Melnik? Ich meine, in ein paar Wochen ist der Typ vergessen. Wenn ich aus der Sommerpause wieder da bin, dann weiß ich gar nicht mehr, wer das war, denn der fährt ja bald zurück in die Ukraine. Ach, das wird ein langweiliger Herbst. Oder auch einfach ein entspannterer. Übrigens, die AfD ist nicht nur die Partei Russlands, sondern auch im Freistaat Thüringen bald die Partei der Entwaffneten. Der thüringische Innenminister Georg Mayer, ebenfalls von der anderen Russlandpartei, der SPD, also der möchtigeren Russlandpartei, also der ehemaligen Russlandpartei SPD, der will es Mitgliedern der AfD künftig verbieten, Schusswaffen zu besitzen. Hä? Aber das ist doch das einzige Argument, das sie haben, ne? Oder? Also rhetorisch läuft's ja nicht so bei den Tino Chrupallas dieser Welt. Die AfD wird dort vom Verfassungsschutz beobachtet und als verfassungsfeindliche Organisation eingestuft. Und Extremisten dürfen hierzulande nur mal nur mit Worten rumschießen. Und wenn auch das nicht gelingt, dann braucht man eben Schusswaffen. Aber die AfD in Zukunft nicht mehr in Thüringen? Oh, dann ist sie ja waffenlos. Dann ist sie ja... Oh. Dann ist sie ja so, wie sie sich die Ukraine wünscht, nämlich einfach nur Russland, also der SPD, ausgeliefert. Versteht ihr, wie ich meine? Nicht? Dann nochmal drüber nachdenken. Nicht nur im Bundestag wurde debattiert und gestritten, auch das Europaparlament hat getagt und sich hinter eine Entscheidung der EU-Kommission gestellt mit der sogenannten Taxonomie-Verordnung, eins der schönsten Worte dieses nicht mehr ganz so jungen Jahres, sollen Atomkraft und Gas unter bestimmten Umständen als nachhaltig eingestuft werden. Und so klang die Entscheidung des Europaparlaments, zu hören Parlamentspräsidentin Roberta Metsola.
It is rejected, so Parliament... That means that Parliament has not objected to the Commission delegated regulation of 9th of March 2022.
Vielleicht habt ihr es herausgehört. Da ruft jemand zum Schluss, Betrayal, Betrayal, also Verrat. Oh, Verrat auch gleich. Viel Unmut herrschte und herrscht über diese spannende Energiewende-Interpretation durch die EU-Kommission. Interessanterweise könnten diese Verratszwischenrufe auch von österreichischen Europaabgeordneten gekommen sein, sofern sie denn... Englisch sprechen können.
Kein grünes Mascherl für Investments in Atomkraft oder Gas. Da sind sich Österreichs Parteien einig wie nie. Ausnahmslos alle Europaabgeordneten aus Österreich wollen gegen die sogenannte Taxonomieentscheidung der EU-Kommission stimmen. Kein Nachhaltigkeitsgütesiegel für Atomkraft oder Gasenergie.
Es gibt kein grünes Mascherl. Nein, das gibt's nicht. Das können wir nicht machen. Und Österreich ist dagegen und das bleibt da so und das machen wir so und das ziehen wir durch. Da könnt ihr machen, was ihr wollt, ihr depperten Biffges.
Sogar die FPÖ ist dagegen. Puh, okay, da muss man schon fast wieder dafür sein. Obwohl, das geht in dem Fall auch nicht. Da muss man halt mal mit den Bösen paktieren. Und man muss an dieser Stelle sagen, irgendwie haben sie ja recht, die Österreicher. Und so einen Satz, den sage ich wirklich nicht besonders oft. Also, dass die Österreicher recht haben. Rechts haben sie oft, aber recht? Nö. Und wir springen munter weiter ins nächste Parlament, und zwar ins britische Unterhaus, auch House of Commons genannt. Der eine oder andere dürfte es mitbekommen haben. Es steht dieses Mal wirklich, wirklich, also wirklich schlecht um den britischen Premierminister Boris Johnson. Und ich weiß, wie oft ich diesen Satz allein in diesem Podcast schon gesagt habe. Und ich weiß, wie oft ich ihn schon vorher gesagt habe. Aber dieses Mal muss ich sagen, dieses Mal stimmt. Also noch, also Stand jetzt, noch ist er noch nicht ganz weg, aber er ist quasi weg. Also wahrscheinlich, obwohl bei Boris Johnson weiß man nie. Also,
oh my God, I'm gonna stay. Ich bleibe, ihr Idiots.
Ich weiß, aber dieses Mal wird es ihn kosten. Sage ich mal voraus als großer Nostradamus dieses Podcasts. Und dieses Mal könnte es wirklich zu Ende sein mit seiner Amtszeit. Und hier kommt, warum. Es waren nämlich vorgestern 2 Minister aus seinem Kabinett zurückgetreten.
Mit dem Abgang von Gesundheitsminister Sajid Javid und Finanzminister Rishi Sunak hat Johnson im Kabinett 2 Schwergewichte verloren, die zudem überaus deutlich machten, dass sie seinetwegen gehen, weil sie Johnson Integrität, Seriosität und Kompetenz absprechen.
Moment, Integrität, Seriosität und Kompetenz in einer Person? Das sind 3 Eigenschaften, die ich bei Boris Johnson also schon länger vermisst habe. Also ehrlich gesagt, von Anfang an nicht vermutet hätte. Aber worum geht's eigentlich? Boris Johnson soll über recht konkrete Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen einen Parteikollegen Bescheid gewusst und ihn dennoch zum stellvertretenden parlamentarischen Geschäftsführer der konservativen Partei befördert haben. Das war dann offensichtlich auch dem Finanz- und dem Gesundheitsminister zu viel. Die traten gestern gleich gemeinsam zurück. Und der Gesundheitsminister, Sajid Javid, der erklärte seine Entscheidung im House of Commons gestern so. Und Achtung, immer dran denken, ein paar Reihen vor ihm saß sein Premierminister Boris Johnson und durfte sich das alles persönlich anhören.
And now this week again, we have reason to question the truth and integrity of what we've all been told. And at some point, we have to conclude that enough is enough. Yeah. I believe that point is now.
Enough is enough. Genug ist genug,
wie man in Deutschland sagt. Wobei, wenn es jetzt erst genug ist, ich meine, ganz ehrlich, dann haben die Briten schon echt Nerven aus Drahtseil. Oder sie sind einfach Ironiker, wie man es ihnen immer unterstellt hat. Und sie haben Boris Johnson einfach nie ernst genommen, sondern als ironischen Premierminister gesehen, über den man einfach in aller Ruhe lachen konnte. Ich meine, guckt euch mal die Bilanz an, nach den ganzen illegalen Lockdown-Partys in Downing Street Number 10 und den ganzen weiteren Skandalen in der Regierung, stellt sich schon ein bisschen die Frage, warum erst jetzt der Rücktritt? Gestern Abend hatte Bojo, wie der Premierminister von den Briten mehr oder weniger liebevoll genannt wird, auch noch Auftritte in Parlamentsausschüssen, in denen er regelrecht gegrillt wurde. Und am Abend haben ihm dann mehrere seiner Minister gesagt, dass er doch mal lieber zurücktreten sollte. Das Beste an dieser Aktion, einer dieser Minister war der neue Finanzminister, den Johnson erst einen Tag vorher ernannt hatte. Was für ein Player, wie diese jungen Leute und Fritzhörer an dieser Stelle sagen würden, für die wir hier ausgesprochen nicht senden. Das will ich auch mal sagen. Aber ganz ehrlich, erst Minister werden und dann direkt den Chef rauswerfen wollen? In Deutschland unvorstellbar, oder? Das Ende von Johnson als Premier wird spätestens nächste Woche realistisch. Dann könnte es eventuell ein erneutes Misstrauensvotum gegen ihn geben. Und dieses Mal wird es für Boris Johnson, also dieses Mal, ich muss den Satz nicht zu Ende machen, oder? Ihr wisst, was ich meine. Und dann kommen wir aus der Sommerpause Ende August wieder und dann ist Boris Johnson weg und André Melnik. Und überhaupt, was hat das dann noch für einen Sinn, hier jeden Morgen so früh aufzustehen? Was denn bitte? Können nicht ein paar Knallchargen sich über den Sommer finden, die ab Herbst hier Programm machen, damit ich was zu erzählen habe jeden Morgen? Sonst muss ich noch mehr Vorträge für die Humboldt-Uni vorbereiten und das will doch nur wirklich keiner, oder?
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Annalena Baerbock ist wieder unterwegs. Die deutsche Außenministerin zieht es nach Indonesien. Dort findet seit heute ein G20-Treffen der Außenminister statt. Die Kontroverse dabei, wir hatten auch schon drüber gesprochen hier im Podcast, der russische Außenminister Sergej Lavrov ist bei der Konferenz auf Bali mit von der Partie. Baerbock reist danach weiter nach Palau und nach Japan. Klingt ein bisschen nach Urlaubsstimmung, ist es aber wahrscheinlich nicht. Ernsthafter geht's dagegen heute im Bundestag zu. Dort wird nochmal über die Documenta diskutiert. Die internationale Kunstausstellung in Kassel, die war direkt zur Eröffnung von Antisemitismusvorwürfen überschattet worden. Und es gab schon Rücktrittsforderungen gegen die Leitung der Documenta.
Die Documenta-Chefin hatte sich nach dem Eklat für das Kunstwerk entschuldigt, einen Rücktritt aber abgelehnt. In der Debatte im Parlament am Donnerstag soll es laut Antrag der CDU-CSU-Fraktion auch um personelle Konsequenzen gehen.
Die Unionsfraktion fordert jetzt lautstark transparente und konsequente Antworten. Ja, das ist immer schön in der Opposition. Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen hatte schon im Vorfeld der heutigen Debatte gesagt, dass man die staatliche Förderung der Documenta vielleicht überdenken müsse. Naja, jetzt wollen wir mal nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Oh, ich trete übrigens am Wochenende in der Nähe von Kassel auf in Fellmar in einem schönen Festivalzelt und da wurde ich heute in einem Interview gefragt, ob ich denn dann dieses Mal bei der Documenta vorbeigucken würde und dann musste ich mich irgendwie rausreden und habe gesagt, nee, keine Zeit, Termindruck, ich muss in Urlaub, ich habe Sommerpause, mein Podcast macht Sommerpause, ich muss direkt von Kassel nach Frankfurt, ich muss in Urlaub nach Mallorca fliegen, ich habe gehört, man muss 4 Tage im Voraus im Urlaub sein, also am Schalter sein, um überhaupt noch in den Urlaub zu kommen. Und dann sagte mir die Journalistin, die mich interviewt hat, ha, Sie können doch von Kassel-Calden direkt fliegen, dann schaffen Sie es auch zur Documenta. Und ich dachte, jetzt muss ich dahin.
Die Zahl des Morgens.
Die Zahl des Morgens lautet 4,5 Millionen. So viele Menschen machen in Deutschland jedes Jahr Überstunden, sagt das Statistische Bundesamt. Das sind insgesamt 12% der Arbeitnehmenden hierzulande. Und von diesen Betroffenen wurden mehr als 20% nicht für ihre Mehrarbeit entlohnt. Einer von ihnen bin ich.
Wach und wichtig. Das Interview.
Die großen Sommerferien in Deutschland laufen schon oder sie stehen bevor, so wie in Berlin und Brandenburg. Ab diesem Wochenende beginnt damit auch in der Hauptstadt die große Urlaubssaison. Das ist der Grund, warum Wach und Wichtig in eine Sommerpause geht, weil ihr dann auch alle weg seid, ihr Schnuffis. Millionen von Menschen werden auch dieses Jahr wieder in die Ferne fliegen. Nach 2 Pandemiejahren kehrt damit ein bisschen Normalität in die Reisebranche zurück, wenn da nicht die Flughäfen wären. Ja, die machen nämlich nicht so richtig mit bei der Normalität. Verspätungen, fehlendes Gepäck und gestrichene Flüge. So sah der Ferienbeginn an den Flughäfen in Köln oder Düsseldorf vor ein paar Wochen aus. Und ich sage euch Leute, ich war vergangene Woche auch in Düsseldorf am Flughafen. Nicht um in den Urlaub zu fliegen, sonst wäre ich nicht hier. Und ich sage euch, es war die absolute Hölle. Es waren die längsten Schlangen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ob wir mit ähnlichen Szenen auch hier in Berlin rechnen können? Nein, man muss sagen, ob wir mit noch schlimmeren Szenen hier rechnen müssen und rechnen dürfen. Denn Berlin macht in Sachen Fliegerei immer alles dreimal so schlimm wie andere Städte. Und wohin die Reise dieses Mal für die Reisenden geht, Achtung Wortspiel, das bespreche ich jetzt mit Arge Dünhaupt. Er ist Leiter der Abteilung Communications beim Reisekonzern TUI. Dürfen wir das überhaupt sagen oder ist das Schleichwerbung? Guten Morgen, Herr Dünhaupt.
Guten Morgen, das dürfen wir natürlich sagen. Alles gut.
Sagen Sie. Aber sage ich. Ich meine, da sage ich mal mit Friedrich Merz, wer hier den Tümpel trockenlegen will, der darf nicht die Frösche fragen. Also fangen wir mal ganz vorne an. Wir haben jetzt schon in Köln und Düsseldorf gesehen, was nach Ferienbeginn in NRW an den Flughäfen ausbrechen kann. Ein regelrechtes Chaos. Ist jetzt in Berlin und Brandenburg mit ähnlichen Szenen zu rechnen? Ich sag's mal so, die Antwort ist ja. Die Frage ist nur, wie schlimm wird's?
Ich würde vielleicht sogar Jein sagen, weil natürlich es immer diese Momente gibt, die werden auch medial gut festgehalten, dass man viele Schlangen vor den Terminals sieht. Aber ich habe letzte Woche von einem Kunden aus Düsseldorf schon eine erboste E-Mail bekommen. Der war 4 Stunden vor Abflug da, hat sich um seinen Enkelkind dann in der Sicherheitskontrolle hinterher kümmern müssen, weil die einfach so schnell durchgekommen sind, dass sie gar nicht wussten, was sie mit der restlichen Zeit machen sollten.
Verdammt nochmal, das darf in Berlin auf gar keinen Fall passieren. Also es darf nicht so sein, dass man sagt, es kommt schlimm und dann kommt es kontraintuitiv halb so schlimm. Damit können wir hier gar nicht umgehen. Aber man muss doch einmal eins festhalten, aufgrund des fehlenden Personals gab es ja auch an den Flughäfen immer wieder Probleme. Lange Warteschlangen am Sicherheitscheck, verzögerte Gepäckausgabe. Wie schlimm ist denn die Lage an den Flughäfen tatsächlich?
Es ist in der Tat so, dass Menschen fehlen, die früher in der Branche gearbeitet haben, die sich dann in der Pandemie entschieden haben, die Branche zu verlassen. Das heißt, es sind noch nicht alle Personalstände wieder auf dem Level, wie es früher war. Aber es gibt eigentlich schon fast wieder genauso viele Reisende, die unterwegs sein wollen. Und das müssen wir jetzt alles noch mal ein bisschen besser zusammenbringen. Die Bilder sind natürlich eindrücklich und sind auch jedem eine Mahnung, da noch mal alles zu geben. Und das hat sich ja in den letzten Tagen schon etwas getan, dass wirklich noch nach Mann und Maus und auch Frau und Mäusin gesucht wird, um entsprechend sicherzustellen, dass wir eben alle in den Urlaub gehen wollen, weil das, glaube ich, will jeder in der Branche, ob Airline, Bodenabfertiger, Flughafen, die Leute sollen einen schönen Urlaub haben, das haben sie verdient und wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir das jetzt auf den letzten Metern auch nochmal vernünftig in die Luft kriegen.
Der Personalmangel ist ja vor allem durch den fehlenden Bedarf während der Corona-Pandemie entstanden, aber man muss auch sagen, durch Missmanagement, allein die Lufthansa hat ja über 300 Piloten verloren, weil sie die Leute einfach loswerden wollte, um ihnen schöne Abfindungen zu zahlen und nicht auf den Betriebsrenten sitzen zu bleiben. Was versuchen Flug- und Reisegesellschaften denn jetzt dagegen zu tun? Wie einfach lassen sich neue Arbeitskräfte wieder herzaubern?
Es gibt natürlich die Möglichkeiten auf der einen Seite, das jetzt nochmal mit schnelleren Verfahren zu regeln. Man kann eben nicht einfach jemanden im Berghain ansprechen und sagen, möchtest du morgen bei uns am Flughafen arbeiten, sondern man muss eben auch sicherstellen, dass die Leute überprüft sind. Das ist ein Prozess, der dauert 4 bis 6 Wochen. Da sind Behörden involviert. Das kann man beschleunigen. Das will auch die Politik jetzt tun. Das ist ein wichtiges Element. Und ansonsten gibt es ja auch die Sache, dass man sagt, man holt sich nochmal Kräfte aus dem Ausland dazu, die zumindest in der Gepäckverteilung Dinge nochmal beschleunigen können. Und das wird dann zumindest, wir dürfen aber nicht vergessen, wir reden jetzt über den Sommer, eine richtige Hauptreisezeit sind auch die Herbstferien mittlerweile geworden. Das heißt, was vielleicht noch nicht im Sommer zu 100% jetzt zur Verfügung steht, das wird dann zumindest für die nächste Reisewelle und die wird dann zu den Herbstferien sein, uns helfen. Und das sind die Wege, die jetzt beschritten werden.
Viele Flüge werden ja derzeit auch einfach gestrichen. Also als ich neulich da von Düsseldorf abgeflogen bin, meiner war nicht betroffen, aber mir hat man schon im Voraus gesagt, also wird wahrscheinlich morgen eh nicht fliegen, ist ein beliebtes Streichziel hier. Und man wusste schon unter den Mitarbeitern, welche die Ziele sind, die am ehesten einfach mal aus dem Flugplan genommen werden, gerne auch mal spontan. Müssen sich Passagiere darauf auch einfach einstellen, dass das ein Teil des Regelbetriebs wird jetzt im Sommer?
Das kommt sicherlich immer auf die Airline an. Also es gibt Airlines, die streichen nicht. Da gehören wir zum Beispiel zu, weil wir immer einen Pauschalreisegast befördern in der Regel. Das heißt, jemand, der einen kompletten Urlaub gebucht hat. Und da geht das Flugzeug auch nur alle 2-3 Tage nach Fuerteventura. Das ist nicht wie eine Strecke von München nach Düsseldorf oder von Frankfurt nach Berlin, wo ich auch mal einen Flug rausnehmen kann und die Gäste auf den späteren Flug umbuchen kann, was ja dann immer noch unschön ist, aber zumindest in der Form legitim, dass man dann wieder Stabilität ins System bekommt. Wir konzentrieren uns immer darauf, dann die Flüge auf die Kanaren oder sowas stattfinden zu lassen. Und das tun sie dann auch, weil wir eben sicher gehen wollen, dass die Menschen auch ihren Urlaub antreten können. Und das ist eigentlich auch die Absprache der Reiseveranstalter mit den Airlines. Die Destinationen, die wirklich, wir sagen immer so schön, Sun and Beach sind, wo man also wirklich in seinen Pauschalurlaub hinfliegt, da wird die höchste Priorität draufgelegt. Und derjenige, der dann vielleicht auf einer Städtereise nach London unterwegs ist, der hat es dann vielleicht nicht ganz so einfach. Der ist dann eher mal von der Umbuchung betroffen. Aber das macht natürlich keiner gern. Und insofern wird auch immer wirklich nur das Minimum, was man natürlich machen muss, in irgendeiner Weise aus dem Flugplan bei den Airlines genommen.
Nehmen wir an, ich bin jetzt genau der London-Tourist, der einfach keinen Bock hat auf Kanaren, sondern lieber einfach in eine schöne Stadt fahren will, wo es auch bald keine Regierung mehr gibt. Da ist sicher viel zu sehen. Und es kommt jetzt zu einem Flugausfall nach London. Welche Rechte habe ich denn dann als Passagier?
Also als Passagier sollte man sich dann umgehend mit der Airline in Verbindung setzen, also entweder zum Service Center noch am Flughafen gehen oder das bei der Hotline entsprechend versuchen, um auf den nächsten Flug umgebucht zu werden. Manchmal klappt das sogar schon, dass man es in der App als Info bekommt. Dann ist schon im Grunde genommen der Flugschein auf den nächsten verfügbaren Flug umgebucht. Und damit ist man dann eigentlich im besten Fall auch versorgt. Und wenn es am Ende so ist, dass einem keiner von der Airline hilft, dann ist man da im Grunde genommen selbst dabei. Dann kann man sich entsprechend auch selber den nächstbesten Flug suchen. Aber man hat immer eine Schadensminderungspflicht. Das heißt, man kann jetzt nicht über New York in der Business Class von Berlin nach London fliegen, sondern man muss dann schon ein adäquates, vergleichbares Produkt wählen. Und dann wird einem das natürlich am Ende auch erstattet.
Nun reden wir jeden Tag darüber, die Energiepreise steigen stark. Hat das jetzt auch einen Einfluss auf den Kerosinpreis und damit letztendlich auf die Ticketpreise? Ich habe neulich auf meiner Lieblingswebsite bild.de die Schlagzeile gelesen. Mehr lese ich da nicht, lohnt sich meist auch nicht. 44% teurer sind die Tickets jetzt schon als in der Vorpandemiezeit. Liegt das auch an den Energiepreisen?
Das liegt sicherlich auch an den Energiepreisen. Natürlich spiegelt sich das am Ende in der Kalkulation des Flugpreises wieder, aber es spiegelt sich vor allen Dingen auch darin wieder, dass die Nachfrage so exorbitant hoch ist, dass eben viele auf einmal fliegen wollen. Wir haben ja schon manche griechischen Inseln, die sind ausverkauft. Also im Grunde genommen braucht man da auch gar nicht mehr mit dem Schiff vorbeizukommen, weil man sowieso kein Hotelbett mehr bekommt. Die Nachfrage ist extrem groß. Nach 2 Jahren Corona-Pandemie wollen die Leute einfach raus und man kann es immer so sagen, es wird einem aus dem Regal genommen als Reiseveranstalter, was auch immer sich da gerade befindet.
Sie haben es gerade gesagt, die griechischen Inseln sind quasi schon ausgebucht. Was sind denn neben den griechischen Inseln so die beliebtesten Reiseziele?
Ja, das ist, glaube ich, jetzt keine, wie sagt man so schön, Raketenwissenschaft auf Deutsch übersetzt, der Begriff. Das ist natürlich immer noch Mallorca, der Evergreen. Das war vor Corona so. Das war eigentlich auch, wenn sie nicht geschlossen waren, aufgrund der Infektionslage damals, auch während Corona so und ist auch jetzt so. Mallorca ist die Nummer 1. Und dann kommt danach eben Antalya sehr beliebt, also türkische Destination oder Kreta. Das ist je nach Buchungswoche mal im Wechsel, mal der eine vorne, mal der andere. Aber man kann sagen, Balearen oder spanisches Festland, dann eben entsprechend die griechischen Inseln und die Türkei, das sind so die gesetzte Bank. Und dahinter schiebt sich natürlich immer noch mal eine Kanare, Portugal, Zypern ist ein Newcomer und Ägypten, die auch sehr in einem sehr preisinteressanten Segment unterwegs sind. Das sind dann so die Destinationen, in denen wir uns bewegen.
Da kommt auch nochmal eine Kanare dazu. Das klingt wie ein neues Virus, das man sich holen kann und nicht wie eine Insel. Haben Sie als Reisebranchenexperte zum Abschluss vielleicht noch einen persönlichen Tipp, mit dem man auf jeden Fall gut in den Urlaub kommt? Jetzt bin ich gespannt.
Na, Vorbereitung ist schon das A und O, dass man sich auch vorher mal Gedanken macht in sein Handgepäck, vielleicht auch schon mal die Badehose und ein T-Shirt und eine Zahnbürste reinpackt, falls der Koffer mal doch nicht gleich mit dabei sein sollte. Dann ist man schon mal versorgt. Ansonsten sollte man alles ins Aufgabegepäck packen, damit man entsprechend die Sicherheitskontrolle da auch weiter entlastet. Und das, was man einfach mitnehmen sollte, man sollte vielleicht schon mit einem tollen Lied, wenn man mit seinem Lieblingssender auf dem Weg zum Flughafen ist, das schon mal einleiten, sich sozusagen runterkühlen, geduldig sein und einfach mit allen Mitarbeitern zusammen, die an den Flughäfen und im Flieger natürlich ihr Menschenmöglichstes tun, das zusammen machen. Das ist dann für alle das Entspannteste.
Also schlechte Musik hören und Leute ankacken und damit garantiert mit schlechter Laune in den Urlaub. Das sagt Age Dünhaupt vom Touristikunternehmen TUI zum Ferienbeginn in Berlin und Brandenburg. Vielen Dank fürs angenehme Gespräch und schönen Urlaub.
Danke.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
Japanisches Sprichwort. Es ist besser, hoffnungsfroh zu reisen, als anzukommen.
Ende der Denkpause.
Leute, das war's für heute. Morgen letzte Folge Wach und Wichtig vor der Sommerpause. In diesem Sinne, habt einen schönen Donnerstag. Gehabt euch wohl. Bis morgen.
Wach und Wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.